Herr, wir danken dir, dass wir wirklich durch deine Gnade mit dir Gemeinschaft haben können, dass du deinen Geist schickst, dass er uns in alle Wahrheit leitet. Und wir bitten dich, lieber Heiliger Geist, dass du heute für uns das Wort Gottes lebendig machst. Herr, wir beten, dass du dein Wort zu einem mächtigen Werkzeug machst für unser Herz, für unsere Gedanken, für unser Sein. Darum bitten wir dich in deinem Namen, Herr Jesus. Danke, dass du selber das offenbarte Wort Gottes bist. Danke für die Reinheit und für den Reichtum deines Wortes. Ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, etwas davon weiterzugeben, was du in deinem Wort geschrieben hast. Amen. Das ist jetzt nicht direkt vorbereitet, aber wir kamen heute beim Beten früh in Zusammenhang. Was ich jetzt immer mal gelesen habe, hat sich für mich was verknüpft. Und wir hatten das vorhin, Theresa hat es auch gebetet mit der Furcht des Herrn. Frank hat es vorgelesen aus der Bibel, dass wir nur einem Herrn dienen können. Und das hat mich ein Stück bestärkt, davon zu sprechen, was mir durch den Sinn gegangen ist. Am Ende geht es darum, dass die Ehrfurcht vor Gott unser Leben ordnet. Und das hat mich jetzt immer mal bewegt und ich habe auch gebetet, Herr Jesus, ich möchte, dass irgendwie Ordnung in meinem Sinn, in meinen Überlegungen ist. Ich möchte gern auf dem Grund stehen. Ich möchte nicht irgendwo rumeiern. Ich möchte feststehen auf dem Grund. Das war so mein Gebet. Ich konnte mir nicht ganz genau vorstellen, was das ist, aber ich wollte das gerne. Und das ist mir ein Stück deutlicher geworden heute früh, dass die Ehrfurcht Gottes das zusammenfasst, was ich mir so gewünscht habe, auf dem Grund zu stehen, wo ich mich nicht selber betrüge oder wo ich auch nicht irgendwelchen anderen Sachen aufsetze, sondern wo es richtig ist, wo der Grund ist. Und zunächst möchte ich nicht Bibelverse über die Ehrfurcht Gottes vorlesen, sondern was der Heilige Geist durch Jesaja offenbart hat über den Herrn und über die Götzen. Wenn ich das lese, dann erfüllt mich das immer wieder neu mit Freude, mit Kraft und ordnet meinen ganzen Sinn. Und Paulus hat ja auch Timotheus angewiesen, das Vorlesen der Schrift nicht zu vernachlässigen. Und die damalige Schrift waren die Tora-Rollen und das, was der Heilige Geist dadurch offenbart hat, was weiter erweitert worden ist durch die Offenbarungen, durch die Apostel. Und darum möchte ich jetzt einen längeren Abschnitt vorlesen, einfach um das Wort Gottes selber reden zu lassen, weil das einfach so fantastisch ist. Und ich fange an mit Jesaja im Kapitel 44 und das Kapitel 45, also die beiden Kapitel. Weil einfach das Wort selber ist nicht durch nichts zu überbieten, wenn wir das lesen und hören. Und es gibt eine ganz starke Betonung in diesen beiden Kapiteln, wer Gott ist. Und das müssen wir immer wieder proklamieren. Das wird so in Frage gestellt von allen Richtungen unserer Gesellschaft, wer Gott ist. Und wenn wir das Wort proklamieren, wer Gott ist, dann macht uns das wieder gerade, richtet die krummgebogenen Koordinaten wieder richtig. Die Maßstäbe in unserem Herzen werden dadurch gerade gerichtet. Und wenn wir erkennen, wer Gott ist, dann haben wir auch einen Zugang zur Ehrfurcht vor ihm. Deswegen diese beiden Kapitel vorgelesen. Einfach aus der Freude an dem Wort Gottes, weil es so eine Kraft hat. Jesaja 44, Abvers 1. Aber nun höre, Jakob, mein Knecht, und Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich gemacht und von Mutterleibe an dich gebildet hat, der dir hilft. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob und Jeschurun, den ich erwählt habe. Denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Und sie werden aufsprossen wie Schilf zwischen Wassern, wie Pappeln an Wasserläufen. Dieser wird sagen, ich gehöre dem Herrn, haben wir vorhin gerade gesungen. Und jener wird sich mit dem Namen Jakob nennen. Und jener wird auf seine Hand schreiben, dem Herrn eigen. Und wird mit dem Namen Israel genannt oder gerühmt werden. Es ist so gewaltig, den Namen Gottes auf die Hand schreiben, ist wie ein Ausdruck von einem unzerbrechlichen Bund. Weiter im Vers 6. So spricht der Herr, der König Israels, und sein Erlöser. Der Herr der Herrscharen. Der Herr, der König Israels. König Israels, sein Erlöser. Und der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste und bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ist wie ich? Er rufe und verkünde es und lege es mir dar. Wer hat von Urzeiten her das Kommende hören lassen? Und was eintreten wird, sollen sie uns verkünden. Erschreckt nicht und zittert nicht. Habe ich es dich nicht schon längst hören lassen und es dir verkündet? Und ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels. Ich kenne keinen. Die Bildner von Götterbildern sind allesamt nichtig und ihre Lieblinge nützen nichts. Und ihre Zeugen sehen nicht und erkennen nicht, damit sie zuschanden werden. Wer hat je einen Gott gebildet und ein Götterbild gegossen, damit es nichts nützt? Siehe, alle seine Anhänger werden zuschanden. Und die Kunsthandwerker sind ja nur Menschen. Sollen sie sich alle versammeln, hintreten, erschrecken müssen sie. Zuschanden werden allesamt. Der Handwerker in Eisen schärft das Beil und arbeitet mit Kohlenglut und er formt es mit Hämmern und verarbeitet es mit seinem kräftigen Arm. Er wird dabei auch hungrig und kraftlos. Er trinkt kein Wasser und ermüdet. Der Handwerker in Holz spannt die Schnur, zeichnet es mit dem Stift vor, führt es mit dem Schnitzmesser aus und umreißt es mit dem Zirkel. Und er macht es wie das Bild eines Mannes, wie das Prachtstück von einem Menschen, damit es in einem Haus wohnt. Er geht, um sich Zedern zu fällen, oder nimmt eine Steineiche oder eine Eiche und zieht sie sich groß unter den Bäumen des Waldes. Er pflanzt eine Fichte und der Regen lässt sie wachsen. Und das alles dient dem Menschen zur Feuerung. Und er nimmt davon und wärmt sich. Teils heizt er und bäckt Brot, teils verarbeitet er es zu einem Gott und wirft sich davor nieder, macht ein Götzenbild daraus und beugt sich vor ihm. Die Hälfte davon verbrennt er im Feuer. Auf dieser seiner Hälfte brät er Fleisch, isst den Braten und sättigt sich. Auch wärmt er sich und sagt, ah, mir ist warm, ich spüre Feuer. Und den Rest davon macht er zu einem Gott, zu seinem Götterbild. Er beugt sich vor ihm und wirft sich nieder. Und er betet zu ihm und sagt, errette mich, denn du bist mein Gott. Sie haben keine Einsicht und keine Erkenntnis, denn ihre Augen sind verklebt, dass sie nicht sehen, und ihre Herzen, dass sie nicht verstehen. Und er nimmt es sich nicht zu Herzen und hat keine Erkenntnis und keine Einsicht, dass er sagte, die eine Hälfte davon habe ich im Feuer verbrannt, auch habe ich auf seinen Kohlen Brot gebacken, ich brate Fleisch und esse, und den Rest davon mache ich zu einem Gräuel, vor einem Holzklotz beuge ich mich. Wer sich mit Asche einlässt, ist betrogen. Sein Herz hat ihn irregeführt. Er rettet seine Seele nicht und sagt nicht, ist nicht Lüge in meiner Rechten? Denke daran, Jakob und Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich gebildet. Du bist mein Knecht. Israel, du wirst nicht von mir vergessen. Ich habe deine Verbrechen ausgelöscht wie einen Nebel und wie eine Wolke deine Sünden. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Juble, du Himmel, denn der Herr hat es getan. Jauchzt, ihr Tiefen der Erde, brecht in Jubel aus, ihr Berge, du Wald und all ihr Bäume darin, denn der Herr hat Jakob erlöst und an Israel verherrlicht er sich. So spricht der Herr, dein Erlöser, und der dich vom Mutterleib an gebildet hat. Ich, der Herr, bin es, der alles wirkt, der den Himmel ausspannte, ich allein, der die Erde ausbreitete. Wer war da bei mir? Also eine ganz starke Betonung in diesen Kapiteln, dass Gott bekräftigt und sicherstellt, alles, was es gibt, habe ich geschaffen. Euch habe ich geschaffen. Und ich habe euch erlöst. Es ist gewaltig, dass bei Gott Gegenwart und Zukunft in einem und Vergangenheit nicht in einer zeitlichen Abfolge stehen, sondern in einer inhaltlichen. Hier steht im Vers 22, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich erlöst, deswegen kehre um zu mir, damit du auch erlöst wirst. Gott hat durch seinen Sohn Jesus Erlösung geschaffen. Das heißt, die Erlösung steht da. Aber dass man selbst erlöst wird, braucht es, dass man zu Gott umkehrt, um erlöst zu werden. Das ist doch typisch Gott, typisch ewig. Ich habe dich erlöst, aber du bist noch nicht erlöst, wenn du nicht umkehrst. Wenn du aber umkehrst, dann bist du erlöst. so wie ich dich schon erlöst habe. Also wir sind selber nicht erlöst, obwohl die Erlösung da ist. Bis zu dem Moment, wo wir zu Gott umkehren, dann sind wir auch erlöst. Aber dass wir umkehren können, hat Gott schon die Voraussetzung geschaffen durch das Opfer von Jesus. Er hat die Erlösung schon vorbereitet. Die steht schon da, aber ist noch nicht unsere Erlösung, wenn wir nicht selber umgekehrt sind. So ist es mit vielen geistlichen Dingen, dass die Dinge, die Gott hat, schon da sind, aber sie sind noch nicht unser, weil wir noch nicht die entsprechenden Wege dahin gegangen sind. So, dann weiter Vers 24. Ich, der Herr, bin es, der alles wirkt, der den Himmel ausspannte, ich allein, der die Erde ausbreitete. Wer war da bei mir? Das ist eine wichtige Proklamation in unserer Zeit, wo man die Götzen von verschiedenen Religionen anfängt, dem lebendigen, wahren Gott als gleichwertig darzustellen. Damals waren es handwerkliche Kunstwerke, die das Symbol des Götzenbildes wiedergespiegelt haben. Heute sind es philosophische Kunstwerke, die Menschen sich ausgedacht haben, um sie dem lebendigen Gott auf eine Ebene zu stellen. Es ist aber die gleiche Quelle. Es ist menschliches Fleisch. Und menschliches Fleisch ist immer, ja, hat einen Nutzwert. Das Holz hat einen Nutzwert. Man kann damit Feuer machen. Das ist gut. Holz ist gut. Eisen, Metall. Man kann Werkzeuge draus schmieden. Das ist wunderbar. Hat Gott super geschaffen. Auch unser menschlicher Verstand und unsere Denkfähigkeit ist super für das Richtige. Aber unsere Denkfähigkeit ist nicht geeignet, um einen Gott zu erdenken. Genauso wenig wie Holz geeignet ist, ein Gott zu sein. Es ist gut als Feuerholz oder als Bauholz. Das ist super. Aber nicht für einen Gott. Und menschliche Weisheit ist gut für Maschinen konstruieren und für Medizin und was auch immer. Aber es ist nicht gut, um daraus irgendetwas, was Gott ist, sich zu erdenken. Dann wird es zu einem Götzer, der ist genauso Gott wie ein Holzklotz. Nämlich nicht. So, ich, der Herr, bin es, der alles wirkt, der den Himmel ausspannte, ich allein, der die Erde ausbreitete. Wer war da bei mir? Ich bin es, der die Wunderzeichen der Orakelpriester platzen lässt und die Wahrsager zu Narren macht, der die Weisen zur Umkehr zwingt und ihr Wissen zur Torheit macht. Und ich glaube, das erleben wir, dass vieles menschliches Wissen am Ende sich als Torheit herausstellt. Was hat man sich nicht Kluges alles ausgedacht? Und dann ist es doch, erweist sich als Torheit. Mir fällt gerade das Styropor ein. Styropor wurde als Wärmedämmung verordnet, um alle Häuser rumzubauen. Und weil das ein sehr leicht brennbarer Stoff ist, hat man das mit einer Chemikalie behandelt, die das Anbrennen verhindern soll. Jetzt stellt sich heraus, dass diese Chemikalie bis hin zu Meerestieren irgendwo in Spuren gefunden wird und die ist nicht so gesund. Die kluge Weisheit, wir retten die Welt durch Energiesparmaßnahmen, erweist sich als Torheit, wir vergiften die Welt mit einem Gift. Das ist menschliche Weisheit. Und das wird nicht aufhören. Man ist alles gut gemeint, aber die menschliche Weisheit reicht nicht. So, Vers 26, der das Wort seines Knechtes aufrichtet und den Plan seiner Boten ausführt, der von Jerusalem sagt, es soll bewohnt werden und von den Städten Judas, sie sollen aufgebaut werden und seine Trümmerstätten werde ich wieder aufrichten. Der zur Meerestiefe spricht, versiege und deine Ströme will ich austrocknen. Der von Kyros spricht, mein Hirte, er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut und der Grundstein des Tempels werde gelegt. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner Rechten ergriffen habe, um Nationen vor ihm zu unterwerfen. Und die Hüften der Könige entgürte ich, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore bleiben nicht verschlossen. Ich werde vor dir herziehen und werde die Berge einebnen. Eherne Türen werde ich zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Ich gebe dir verborgene Schätze, versteckte Vorräte, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Israels. Wegen meines Knechtes Jakob und Israels meines Auserwählten habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Ich gebe dir einen Ehrennamen, ohne dass du mich erkannt hast. Ich bin der Herr und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen Gott. Jetzt spricht wieder zu diesem Kyros, den Gott als Werkzeug benutzt für sein Volk. Ich gürte dich, ohne dass du mich erkannt hast, damit man erkennt vom Aufgang der Sonne und von ihrem Untergang her, dass es außer mir gar keinen gibt. Ich bin der Herr und sonst keiner, der das Licht bildet und die Finsternis schafft, der Frieden wirkt und das Unheil schafft. Ich, der Herr, bin es, der das alles wirkt. Träufle, du Himmel von oben, und ihr Wolken fließt über von Gerechtigkeit. Das Land öffne seine Ackerfurchen, und sie sollen fruchtbar sein mit Heil, und es lasse Gerechtigkeit hervorwachsen zugleich. Ich, der Herr, habe es geschaffen. Weh dem, der mit seinem Bildner rechtet. Eine Scherbe unter irdenen Scherben. Sagt etwa der Ton zu seinem Bildner, was machst du? Und sagt etwa dein Werk von dir, er hat keine Hände? Weh dem, der zum Vater sagt, warum zeugst du? Und zur Frau, warum hast du Wehen? So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Bildner. Wollt ihr mich etwa wegen meiner Kinder fragen und über das Werk meiner Hände mir Befehl geben? Ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. Ich war es. Meine Hände haben den Himmel ausgespannt und all seinem Heer habe ich Befehl gegeben. Es wird so oft wiederholt, weil das so in Frage gestellt wird von dem Feind Gottes und auch von den Menschen, die diese Gedanken aufgenommen haben. Gott stellt es mit so einer mehrfachen Wiederholung so sicher fest. Ich habe alles gemacht. Ich war es. Es ist so wie, ich war's. Wenn ihr euch überlegt, wer hat es gemacht? Ich war's. Und meine Hände haben den Himmel ausgespannt und all seinem Heer habe ich Befehl gegeben. Manchmal ist in der Bibel auch von der Ausdehnung die Rede und es gibt Forscher, die haben sich herausgestellt, dass das Weltall sich irgendwie immer noch ausdehnt. Gott hat es gespannt, weit gespannt. Und es ist unergründlich, es ist nicht die Enden dessen, was Gott geschaffen hat, sind uns nicht möglich festzustellen. Und all seinem Heer habe ich Befehl gegeben. Ich glaube, das ist einfach der Befehl Gottes ergangen, welche Sterne und Galaxien wo und wie und was sind. Er hat allen seinem Heer Befehl gegeben. Manch einer interessiert sich vielleicht dafür, wenn wir solche Sendungen anschauen, wird es ja immer mit Proklamationen von Unglauben und von Humanismus und von Menschenweisheit durchgeführt. Es ist eine ganz auffällige Intensität dahinter. Die Natur hat sich gedacht, ich mache das jetzt so, wenn ihr solche Sendungen hört. Oder in dem Fortschritt der Evolution ist das und das, hat sich als sinnvoll erwiesen. Und das Tier schützt sich mit der und der Maske. Also manche von einer interessiert sich vielleicht dafür, manche auch nicht. Und insgesamt wird dort immer sehr viel Betonung auf Proklamationen von Unglauben und von Menschenweisheit oder dass der Mensch sich zum Gott macht, verbunden. Und hier steht es, meine Hände haben den Himmel ausgespannt. Und es ist gut, sowas anzuschauen, um dann genau diese Worte im Sinn zu haben. Was hast du ausgespannt? Wie prächtig ist das, was jetzt auch mit moderner Technik im Weltall zu sichtbar gemacht werden kann, was vor vielen Jahren noch nicht zu sehen war. Ist einfach faszinierend. Ich war es. Meine Hände haben den Himmel ausgespannt und all seinem Heer habe ich Befehl gegeben. Und es ist wichtig, dass wir immer eine innerliche Proklamation dort dieser Propaganda entgegensetzen. Es ist auffällig, wie das, egal welche Sendung und von welcher Quelle man sich das anschaut, das mit einer Propaganda von Unglauben verbunden wird. Man könnte ja auch so drüber staunen, aber da ist etwas dahinter. Da gibt es einen bewussten Willen, Unglauben zu propagieren. Es ist gut, das anzuschauen und dann zu sagen, Herr, das hast du herrlich gemacht. Vers 13, er wird meine Stadt bauen und meine Weggeführten freilassen, nicht für einen Kaufpreis und nicht für ein Geschenk, spricht der Herr der Herrscharen. Das ist ein prophetisches Wort über einen Menschen, der nicht zum Volk Gottes gehört, den Gott aber verwendet zugunsten seines Volkes. Vers 14, so spricht der Herr, der Erwerb Ägyptens und der Handelsgewinn von Kusch und die Sebäer, hochgewachsene Männer, werden zu dir übergehen und dir gehören. Sie werden dir nachfolgen, in Fesseln werden sie zu dir übergehen. Und sie werden sich vor dir niederwerfen, werden zu dir flehen. Ja, bei dir ist Gott. Es gibt keinen sonst, keinen Gott. Wahrlich, du bist ein Gott, der sich verborgen hält, Gott Israels, ein Retter. Sie werden zu Schanden und auch zunichte, sie alle miteinander. Sie gehen allesamt in Schmach dahin, die Götzenmacher. Israel findet Rettung in dem Herrn, ewige Rettung. Ihr werdet nicht zu Schanden und nicht zunichte gemacht werden in alle Ewigkeiten. Vers 18, denn so spricht der Herr, der den Himmel geschaffen hat, er ist Gott. der die Erde gebildet und sie gemacht hat, er hat sie gegründet. Nicht als eine Öde hat er sie geschaffen, sondern zum Bewohnen hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst gibt es keinen Gott. Also der ursprüngliche Plan Gottes ist, dass die Erde komplett bewohnbar ist. Und er wird es eines Tages wiederherstellen, wenn Jesus wiedergekommen ist. All das Gerede davon, dass die Erde denn keinen Platz für Menschen hat und dass wir Menschen eigentlich nur stören, hat damit zu tun, dass die Sünde stört, mit der wir umgehen. Aber die Menschen sind richtig. Gott hat die Erde geschaffen, dass sie von Menschen bewohnt wird. Hier steht es. Denn so spricht der Herr, der den Himmel geschaffen hat. Er ist Gott, der die Erde gebildet und sie gemacht hat. Er hat sie gegründet. Nicht als eine Öde hat er sie geschaffen, sondern zum Bewohnen hat er sie gebildet. Und jetzt sagt Gott wieder, ich bin der Herr und sonst gibt es keinen Gott. Nicht im Verborgenen habe ich geredet, am Ort eines finsteren Landes. Ich sprach zu den Nachkommen Jakobs nicht, sucht mich vergeblich. Ich bin der Herr, der Gerechtigkeit redet, Wahrheit verkündet. Versammelt euch und kommt, nähert euch allesamt, ihr Entkommenen der Nationen. Keine Erkenntnis haben die, die das Holz ihres Götterbildes tragen und zu einem Gott flehen, der nicht retten kann. Berichtet und bringt Beweise herbei. Ja, sollen sie sich miteinander beraten. Wer hat dies von alters her hören lassen, schon längst es verkündet? Nicht ich, der Herr? Und sonst gibt es keinen Gott außer mir. Einen gerechten und rettenden Gott gibt es außer mir nicht. Und das ist wahr. Es gibt keine menschenerfundene oder dämonisch inspirierte Religion, wo ein Gott gleichzeitig gerecht und rettend ist. Allein unser lebendiger Gott, der sich durch Jesus offenbart hat, ist gleichzeitig gerecht und rettend. Er erfüllt seine eigenen Forderungen seiner Gerechtigkeit, hat er erfüllt in dem Opfer von Jesus. So ist unser Gott. Er ist gleichzeitig gerecht und rettend. Und es gibt es nirgend anders. Und jetzt kommt seine Aufforderung, Vers 22. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen. Ein Wort, das nicht zurückkehrt. Ja, jedes Knie wird sich vor mir beugen. Jede Zunge mir schwören und sagen, nur in dem Herrn ist Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen und es werden alle beschämt werden, die gegen ihn entbrannt wurden. In dem Herrn werden gerecht sein und sich rühmen alle Nachkommen Israels. Und wir dürfen durch Jesus, sind wir mit Teilhaber der Nachkommen Israels geworden, wie es im Römerbrief steht. Wir sind mit eingepfropft worden in diesen Ölbaum, diesen Stamm, den Gott geschaffen hat, sein Volk. In diesen geistlichen Stamm sind wir mit Teilhaber geworden als Menschen aus den Nationen. Damit sind wir mit Nachkommen Israels geworden und damit dürfen wir diese Verheißungen Gottes auch selber empfangen. Und ich möchte aus dem Kapitel 46 noch Vers 9 und 10 vorlesen. Oder 9 bis 11, weil das für den nächsten Zusammenhang irgendwie auch wichtig ist. Gedenket des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Vers 10. Der ich von Anfang an den Ausgang verkünde. Gott kann sich leisten, den Ausgang einer Sache zu verkünden, weil er die Vollmacht hat, genau diesen Ausgang zu schaffen. Das hat mich sehr fasziniert, als ich diesen Vers das erste Mal gelesen habe. Gott kann den Ausgang einer Sache mit absoluter Sicherheit verkünden, weil er hat die Oberautorität über alles Geschehen und wird und kann genau diesen Ausgang erzeugen, den er vornweg verkündet hat. Deswegen gibt es niemand außer ihm, der von Anfang an den Ausgang verkünden kann. Deswegen ist das, was wir lesen im Wort, zuverlässig, weil er selber als der allmächtige Gott, der alles geschaffen hat, selbstverständlich die Autorität hat, genau das zu wirken, was er will. Oder das, also mir tut das gut, das so oft zu lesen und zu betonen, der Herr ist Gott. Der Herr, der sich Abraham erwählt hat, der sich sein Volk Israel erwählt hat. Wir sehen an der Existenz der Nation Israels, dass der Herr dieser Gott ist, von dem wir hier lesen. Allein die Tatsache, dass es dieses Volk heute gibt, dass es in einem geografischen Land lebt, ist ein Nachweis dafür, dass dieses Wort hier wahr ist. Nicht, dass das Volk jetzt irgendwie ihm im Großen und Ganzen nachfolgt, wie er das möchte, aber die Existenz dieses Volkes ist ein Beweis. Er hat sich dieser Gott, der sich Abraham und Isaak erwählt hat, der sich ihnen offenbart hat, der sich Mose offenbart hat, der sich den Propheten offenbart hat, der David eigentlich eine Beziehung gegeben hat, die, wie wir sie jetzt haben mit dem Herrn, der schon im Geist wie mit Jesus gelebt hat. Dinge, die David geschrieben hat, würden wir heute genauso schreiben, weil er im Geist schon seiner Zeit vorgegriffen war. Er hatte schon eine Beziehung mit Gott, er konnte schon um Vergebung bitten. Und Gott hat ihm vergeben. Das, was Jesus später, historisch später gewirkt hat, war für David geistlich schon Realität. Und diese Zeugnisse beweisen, dass er der einzige und mächtige, lebendige Gott ist. Der Herr, der sich sein Volk Israel geschaffen hat, der seinen Sohn Jesus als Kind hat auf die Welt kommen lassen und der in alle, die an ihn glauben, seinen Geist gibt. Dieser Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist dieser Gott, der alles geschaffen hat und der alles nach seinem eigenen Plan führt und verändert. Es gibt neben ihm keinen Gott. Und das, was Axel mal im Video gezeigt hat, dass man versucht, um des Friedens willen, verschiedene Religionen auf eine Stufe zu stellen, ist nichts anderes als im Sinnbild gesprochen Holzklötzer oder Tonscherben mit dem zu vergleichen, der Handwerker ist oder der Ton bearbeitet. Es ist nichts anderes. Und nichts anderes ist es auch, wenn man versucht, den vom Islam ausgedachten Gott dem lebendigen Gott gleichzustellen. Der lebendige Gott ist der, der sich durch Jesus Christus offenbart hat, der seinen Sohn auf die Erde gegeben hat. Dieser Sohn ist gestorben, begraben worden und auferstanden und lebt und regiert jetzt in Ewigkeit. Außer diesem Gott gibt es keinen Gott, auch wenn er so genannt wird. Oder was wir auch noch gesehen haben, auch Buddhismus oder Hinduismus oder christliche Religionen. Ja, also Gott ist Gott. Und das ordnet unser Leben irgendwie. In diesen vielen Fragen, in diesen ganzen verwirrenden Gedanken, die uns umgeben. Oder auch in Fragen unserer persönlichen Einstellung. Bis in unseren Alltag hinein, wie wir unser Leben gestalten, wie wir unsere Beziehungen führen, wie unsere Ehe ist, wie wir mit unseren Kindern umgehen, was wir kaufen, was wir nicht kaufen, wofür wir Geld zurücklegen, wofür wir es nicht zurücklegen, wofür wir Geld geben. All diese vielen, vielen Fragen kriegen eine Struktur, wenn wir innerlich ganz klar sind, Gott ist Gott. Und was Gott ist, das ist für mich das, wonach ich lebe. Und da ist mir der Vers dazu eingefallen aus dem Psalm 19, Vers 10. Psalm 19, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Die Furcht des Herrn ist rein. Und ich glaube, ein Aspekt von Furcht des Herrn ist es, dass wir sagen, du bist Gott. Du hast alles gemacht. Du regierst über alles. Und wenn wir irgendwelche Fragen sind, ich weiß, wenn du etwas willst, dann wird es genauso geschehen, wie du das willst. Das ist für mich ein Aspekt von Furcht des Herrn. Das hat zum einen etwas Ehrfurchtgebietendes, dass ich sage, ja, wie Gott es bestimmt, so wird es werden. Da kann ich mich auch nicht drum rummogeln. Es hat aber auch diesen beruhigenden Effekt. Furcht des Herrn hat auch ist auch ein Anker für Frieden. Die Ehrfurcht vor Gott. Wenn ich weiß, dass Gott Gott ist, dann habe ich einen Anker, wo ich weiß, das steht nicht in Frage. Er hat alles geschaffen und er ist über alles der Herr, unser Gott. Die Furcht des Herrn ist rein. Und eine Haltung der Ehrfurcht vor Gott, eine Haltung, die irgendwie immer davon überzeugt ist, egal was ist, ich gründe mich in meinem tiefsten Grund darauf, du bist der Herr. Du regierst und was du sagst, ist für mich verbindlich. Oder was dein Wesen, dein Charakter ist für mich das Größte. Das reinigt mich in verwirrenden Situationen. Das führt mich auf einen Grund zurück. Und das entlastet mich davon, dass ich selber irgendwie Gott spielen muss. Gott ist Gott. Und daran ändert sich nichts. Egal, was Menschen behaupten, egal, was passiert, egal, was gelebt wird, egal, was wir auch sehen. Wir sehen so viel Gegenteil davon. Gott ist Gott. Er regiert. Er hat es so häufig bezeugt in seinem Wort. Die Texte aus Jesaja waren ja nur ein kleiner Ausschnitt davon. Gott ist Gott. Und was ihm gefällt, das tut er. Und das macht meine Gedanken rein, macht mich klar. Und das ordnet. Die Furcht des Herrn ist rein. Wie soll ich denn sagen, wenn man jetzt ein Gemisch hat aus Recyclingmaterial, da hat man Schrauben drin und Holz und Glassplitter und ein Haufen Zeug. Und man will das Material trennen, man will gerne das Metall, das Eisenmetall gewinnen, hat man einen starken Magnet. Und dieser starke Magnet reinigt das Eisen von den ganzen anderen Sachen. Dieser starke Magnet zieht das Eisen an und dann ist das Eisen beieinander. Und das ist wie die Furcht des Herrn, die reinigt uns und die reinigt auch Situationen oder was auch immer für Überlegungen oder ist eine Entscheidungshilfe. Die Furcht des Herrn sortiert das, was wir haben und was wir brauchen, von dem, was wir nicht brauchen. Die Furcht des Herrn ist rein und sie schafft Ordnung. Das war das, was der Frank vorhin vorgelesen hat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere gegeben werden. Das schafft Ordnung im Leben. Viele, viele Entscheidungen sind nicht so kompliziert, wenn wir Furcht des Herrn haben, wenn wir sagen, Herr, dein Reich ist das Erste für mich, werden viele Entscheidungen viel einfacher und dadurch kommt eine heilende Ordnung in jedes Durcheinander. Also die Furcht des Herrn ist rein. Gott als Gott anzuerkennen, macht Situationen klar, klärt Dinge, macht unsere Gedanken gerade, reinigt uns. Dann ein ganz bekannter Vers aus Psalm 111, oder das steht auch in Sprüche Kapitel 9, Vers 10. Psalm 111, Vers 10, oder vielleicht ab Vers 7. Psalm 111, ab Vers 7. Die Taten seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Zuverlässig sind alle seine Gebote. Festgegründet auf immer und ewig. Ausgeführt in Wahrheit und Geradheit. Er hat Erlösung gesandt zu seinem Volk. Seinen Bund verordnet auf ewig. Heilig und furchtbar ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Sein Ruhm besteht ewig. Er hat seinen Bund verordnet auf ewig. Ich denke an eine medizinische Verordnung. Es gibt ein Heilmittel, es gibt eine Heilung. Es gibt eine Medizin, die Gott verordnet für alles Unheil in uns und um uns herum. Sein Bund. Er hat einen Bund verordnet auf ewig. Heilig und furchtbar ist sein Name. Es gibt die Tatsache, dass Gottes Name und das, was er tut, furchtbar auch sein wird. So wie wir es auch im Jesaja gelesen haben, für Menschen, die nicht in ihm sind, die nicht in seinem Bund sind, wird er sich auch furchtbar erweisen. Auch gegenüber dem Satan wird er sich furchtbar erweisen. Er ist heilig und er ist auch furchtbar. Und es ist wichtig, dass wir das glauben. Wenn wir nicht glauben, dass Gott ehrfurchtgebietend ist, dann glauben wir ihm auch nicht, dass er uns helfen kann. Entweder wir glauben, er kann uns helfen, dann glauben wir auch, dass er ehrfurchtgebietend ist. Oder wir glauben nicht wirklich, dass er ehrfurchtgebietend ist, dann haben wir auch kein Glauben an seine Kraft, wenn wir ihn brauchen. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Da ist da auch die Verbindung, die Furcht des Herrn ist rein. Die Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang von klugen Überlegungen, die sich als im Nachhinein nicht als großer Müll erweisen. Wie am Styropor-Beispiel. Also, ne, wie gesagt, die Leute geben sich Mühe und wir sind als Menschen begrenzt, etc. Aber Entscheidungen, die sich auch nach Jahrhunderten oder Jahrtausenden als richtig erweisen, können wir nicht treffen ohne Ehrfurcht vor Gott. Aber Entscheidungen, die wir treffen in dem Bewusstsein, dass er Gott ist und dass er über alles regiert und dass er am Ende Dinge beurteilt, ob sie gut oder schlecht sind. Wenn wir das für Entscheidungen haben, sagen, Herr, du bist derjenige, der das am Ende beurteilen wird. Was sagst denn du zu dieser Situation? Entscheidungen, die auf dieser Grundlage getroffen sind, haben Weisheit. Diese Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang für Entscheidungen in Weisheit. So steht es auch im Sprüche 9, Vers 10. Die Ehrfurcht vor Gott, die Furcht des Herrn, ist der Anfang von Weisheit. Oder eine andere Übersetzungsmöglichkeit auch, ist die Grundlage von Weisheit, ist das Fundament, ist die Bodenplatte, worauf Weisheit überhaupt angefangen werden kann, wo das eben nicht auf Sand steht. Die Ehrfurcht vor Gott. Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Denn durch mich werden zahlreich deine Tage und es mehren sich dir die Jahre des Lebens. Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Einsicht, dass es nur einen einzigen wahren Gott gibt. Er, der sich durch Abraham offenbart hat, der sich seinen Sohn Jesus auf die Welt gesandt hat, durch den wir Erlösung haben, der in dem Wahrheit und Liebe eine Einheit ist. Dieser ehrfurchtgebietende Gott, wenn wir ihn als diesen Gott erkennen, ist es der Anfang von Weisheit. Oder das Fundament, die Bodenplatte, die Grundlage für Weisheit. Ich möchte noch einen Satz anfügen, auch aus der Schrift, was Furcht des Herrn nicht ist. Zum Beispiel nicht ist. Jesaja 29, Vers, will ich jetzt nicht tiefer reingehen, aber ein Beispiel, Vers 13. Und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Darum siehe, ich will weiterhin wunderbar mit diesem Volk handeln, wunderbar und wundersam, also seltsam. Und die Weisheit seiner Weisen wird verloren gehen und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Also wir sehen, die Ehrfurcht vor Gott hat nichts damit zu tun, dass wir ein angelerntes Regelwerk studieren, sondern wir erkennen ihn als den Herrn der Herren und als Schöpfer aller Dinge an. Das hatten wir ja voriges Jahr, dass eine Art von Gesetzlichkeit uns nicht vor Gott angenehm macht. Die Furcht des Herrn hat mit einer inneren Haltung ihm gegenüber zu tun, dass ich weiß, in jeder Situation, du bist Gott. Und das, was ich gern weitergeben möchte, möchte ich nochmal schließen mit dem Vers aus Jesaja 46, Vers 10. Vers 9 und 10. Gedenke des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Ja, wir danken dir, Herr, dass du dieser Gott bist. Herr, das macht mir wirklich Freude zu lesen, dass du Gott bist. Du, der mich liebt. Du, der alles geschaffen hat. Du, der richtet. Du, der die Geschichte absolut unter Kontrolle hat. Herr, dass ich dich meinen Gott nennen darf, dafür ehre ich dich. Herr, wir ehren dich dafür, dass wir dich als unseren Gott bezeichnen dürfen, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast, dass du uns durch Jesus herausgerettet hast aus deinem Zorn. Aus dem Zorn, der aus deiner Gerechtigkeit kommt, hast du uns gerettet und bist und bleibst gerecht, weil Jesus den Zorn abbekommen hat. Wir dürfen dich Vater nennen und wir beten dich an. Herr, so mächtig bist du. Heiliger Geist, lass das unseren Glauben stärken, dass Gott mächtig ist, dass unser Vater der Schöpfer aller Dinge ist, dass unser Vater absolut Autorität hat und was auch immer er sagt, das wird geschehen. Und die Geschichte wird so sein, wie es in seinem Wort steht. Und sein Gericht wird so sein, wie es in seinem Wort steht. Und seine Rettung wird so sein, wie es in seinem Wort steht. Heiliger Geist, lass das unseren Glauben festigen, auch in den Situationen, wo wir Schwierigkeiten haben, wo wir den Ausgang noch nicht sehen. Heiliger Geist, dass unter uns, Hilf uns dabei, dass wir die Furcht des Herrn als begehrenswert sehen können und auch die Schönheit, diese Reinheit, diese Ordnung in der Furcht Gottes wahrnehmen können. Wir bitten dich, lieber Heiliger Geist, dass du uns dabei hilfst, dass du das in uns pflanzt und wir dadurch aufgerichtet und stabil werden und feststehen können auf diesem Fundament. Danke für diese gute Botschaft aus deinem Wort, dass du Gott bist. Amen.